Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, vor dir ist alle meine Begierde und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Wir wollen beten. Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Wenn mir's gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Du wirst mich aus dem finsteren, alten in deine Klarheit umgestalten. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir stehen in deinem Licht. Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Da sagt doch erhöhte Herr Jesus. Das sagt der, der hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht tragen kannst und hast versucht, die da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden und verträgst und hast Geduld. Und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tu die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir kommen bald und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Wer Ohren hat, der höre, was der Heilige Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradiese ist. Selig sind, die Gottes Wort hören können und bewahren. Amen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in dieser Trinitatiszeit einige Psalmstellen, einige auffallende Psalmstellen besprechen. Und nun lese ich Psalm 105, Vers 43. Also führte er sein Volk aus in Freuden und seine Auserwählten in Wonne. Also führte er sein Volk aus in Freuden und seine Auserwählten in Wonne. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Hier ist noch ein Stuhl leer, so als Dokumentation, dass hier noch viel Platz ist. Wenn jemand im Nähen setzen will, bitte. Und ich, gut. Der Stuhl von Herrn Jesus, nicht wahr? Meine Freunde, an einem nebligen Tag bin ich in der allerersten Morgenfrühe einmal mit einem Schiff über den Dollart gefahren. Nach Emden. Das war eine unvergesslich gespenstische Fahrt. Dieser lichte, frühe Nebel und ab und zu da tauchten da so Schilfwände auf, in denen riesige Vögel standen und waren wieder verschwunden und unablässig tutete das Nebelhorn und auf einmal gab es einen fürchterlichen Stoß, dass wir alle durcheinander purzelten und dann saßen wir fest. Bumm. Ich erzähle Ihnen nicht, wie es weiterging. Sie sehen ja, ich bin mit dem Leben davongekommen. Aber sehen Sie, so ähnlich geht es mir oft beim Bibellesen. Oh, letztes Mal klappte das nicht. Verstehen Sie hinten auf der Galerie? Ja, danke. Oder muss ich lauter sprechen? Sie nicht einig, da verstehen Sie. So geht mir es auch beim Lesen der Bibel. Ich lese täglich die Bibel, nicht weil ich Pastor bin, sondern weil ich Jesus gehören will. Und wer Jesus gehören will, der tut das. Und wer es nicht tut, der hat auch nicht angefangen im Christentum. Noch gar nicht angefangen. Und sehen Sie, wenn ich die Bibel lese, dann habe ich oft lange Kapitel, die sind hell wie klarer Sonnenschein. Da ist alles klar, was Gott gegen mich hat. Und aller Trost, den er hat. Und alle Gnade, die er verheißt. Verzeihung, ich muss immer unterbrechen. Gehen Sie noch ein bisschen rein, da stehen Leute vor der Tür, die wollen noch hören. Lassen Sie noch reinkommen. Ein Schritt vor, danke. Aber dann gibt es Bibelstellen, Bibellandschaften, hätte ich beinahe gesagt. Da komme ich mir vor wie im Nebel. Trotz Theologiestudium. Da spüre ich, Gott ist hinterm Nebel. Und große Wahrheiten. Aber ich höre nicht und verstehe nicht. Und dann gibt es Stellen, da fahre ich auf, bumm. Da kriege ich einen Schock. Und unser Text heute ist eine von diesen Bibelstellen. Als ich den Psalm so las, war alles klar. Einmal bin ich an unserem Vers hängen geblieben. Also führte er sein Volk aus mit Freuden und seine Auserwählten mit Wonne. Also den Hauptschock, den sage ich Ihnen nachher erst im dritten Teil. Aber der dritte Teil ist mir heute so wichtig. Wer also drei Teile nicht verkraftet, schlaft die ersten beiden. Den Hauptschock sage ich Ihnen erst im dritten Teil, nicht wahr? Aber ich will Ihnen gleich schon sagen, was mich hier schockierte. Hier ist von einem Christenstand die Rede, der aussieht, als wäre alles großartig und herrlich, Freude und Wonne und problemlos. Da hat kein Problem Platz. Er ist da, nicht? Er führte sein Volk mit Freuden, seine Auserwählten mit Wonne. Und wenn ich dann meinen eigenen Christenstand ansehe, oder sehe die sogenannte Christenheit um mich rum, von Bonn bis Beersheba, oder ich sehe den Betrieb in der Kirche so, in den Kirchen, ich nehme da gar keine aus. Ach, meine Freunde, da ist alles so problematisch und so menschlich. Finden Sie nicht? Unser Christenstand. Und so kleinkariert. Und so mickrig. Und wenn eine Kirche pompös ist, ist es noch mickriger und problematischer. Und sehen Sie, das war der erste Schock, den ich hier kriegte. Hier ist so ganz anders gesprochen, als was ich an Christentum und Kirche so um mich sehe. Da ist das Schifflein bei mir festgefahren. Und ich kriege mein Schiff da gar nicht mehr frei, ehe ich nicht einfach diesen Text versuche, vor versammelter Gemeinde auszulegen. Und das will ich jetzt tun. Wir nehmen als Überschrift ein großartiger Christenstand. Ein großartiger Christenstand. Hätte ich beinahe gern pompöser Christenstand. Er führte sein Volk mit Freuden und seine Auserwählten mit Wonne. Ein pompöser Christenstand. Wie sieht denn so ein großartiger Christenstand nach diesem Wort aus? Ich will drei Dinge sagen, wie üblich drei Teile. Aber verzeihen Sie, hier ist haufenweise Stühle leer, wie ich gerade sehe. Wollen Sie nicht eben nach vorne kommen? Sie werden besser zuhören können. Wollen Sie nicht riskieren? Eben anfangen? Aber machen Sie rasch nicht. Ich habe mich viel Zeit zu vergeben. Ja, danke. Also ein großartiger Christenstand. Auch wieder, schenken Sie Aufmerksamkeit mir, die Stühle sind hier. Ein großartiger Christenstand wäre so, das Erste, dass man den Mut hätte, sich zu den Auserwählten Gottes zu rechnen. Großartiger Christenstand wäre so, dass man den Mut hätte, sich zu den Auserwählten Gottes zu rechnen. Er führte sein Volk mit Freuden und seine Auserwählten mit Wonne. Sein Volk, seine Auserwählten, lieben Freunde, wo hört man in der Christenheit eigentlich noch so reden? Dass Gott ein Volk hat und das Weises gehört ihm und dass Gott auserwählte Gemeinde hat und man weiß, dass man dabei ist. Das ist großartig gesprochen. Ich möchte am liebsten durch die Reihen gehen, sagen Sie, gehören Sie zum Auserwählten Gottes, was Sie sagen? Ich will Ihnen sagen, wie es mit der heutigen Christenheit steht. Wir müssen das mal deutlich machen hier. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Sehen Sie, vor vielen Jahrtausenden lebte in Ägypten ein großer König. Der trug den Titel Pharao und dann starb er. Und dann wurde er einbalsamiert und als Mumie in ein großes Königsgrab gelegt mit vielen Goldschätzen. Und in unseren Tagen, das ist also häufig passiert, nicht? Und in unseren Tagen sind Grabräuber über so ein Grab gekommen. Und haben es geplündert und die Mumie auseinandergerissen. Sehen Sie, wenn Sie jetzt nach Ägypten reisen, da kann es Ihnen passieren, dass in Gizeh, da bei den Pyramiden, Ihnen so ein Fellache einen kleinen Finger anbietet von dem mumizierten, einbalsamierten Finger von dem Pharao. Und den können Sie sich kaufen für so und so viel Dollar und können als Souvenir mit nach Hause nehmen, auf den Kamin legen. Ja, und so sind die Pharaonen in die Welt gewandert heute, nicht? Ein Amerikaner hat einen Finger und ein Engländer hat als Souvenir einen kleinen Schellknochen und ein Stück ist noch in Kairo im Museum unter Nummer 222, ein Portugiese, der hat noch ein Stück vom Fuß. Es ist ein jämmerliches Schicksal für einen Pharao. Aber dass das herrliche Evangelium die Schicksal betroffen hat, das ist so fürchterlich. So geht's heute mit dem Christentum. Sehen Sie, da sagt mir einer, Herr Pastor, ich bin auch ein Christ, ich glaube an Gott. Ja, das gehört auch zum Christentum. Germann hat auch so ein Knöchelchen mitgekriegt. Nicht? Es ist im Leben nicht Evangelium, das einen Gott gibt, das weiß ja Mohammedaner. Aber er hat ein Knöchelchen. Da treffe ich einen Zweiten, der sagt, nein, ich treffe das ganze deutsche Gebilde Bürgertum, der sagt, Herr Pfarrer, die Hauptsache ist, Christentum ist die Religion der Liebe. Meistens kommt dann noch der arme Albert Schweitzer jetzt, der sich überhaupt nicht wehren kann in seinem Urwald dagegen, nicht? Trotzdem die ganze Bande ja nicht in den Urwald geht. Also das Christentum ist eine Religion der Liebe. Weniger mit Dogmen. Mit Dogmen halte ich nicht, aber Religion der Liebe. Richtig, das kommt auch vor. Nicht wahr? Beim ganzen Christentum heißt das, die Liebe und Frucht des Heiligen Geistes ist und das zuletzt Gott uns in Jesus geliebt hat, aber er hat auch so einen kleinen Schädelknochen mitgekriegt, nicht? Religion der Liebe und hält ihn hoch und sagt, ich habe auch ein Stückchen als Souvenir. Als schönes Andenken. Der Dritte sagt mir, Herr Pfarrer, Jesus hat vor allem eine Kirche gestiftet und ich gehöre dieser Kirche an. Und der eine sagt, ich gehöre allein selig machen in Kirche an. Richtig, Jesus hat eine Kirche gestiftet. Das ist auch richtig. Das ist auch ein Fingerchen vom Evangelium, ein kleines Bröckchen. Verstehen Sie? Und wenn ich mir heute den Laden ansehe in dieser sogenannten Christenheit, da hat jeder Knöchelchen vom Christentum, das ihn nicht retten kann, nicht froh macht, nicht selig macht, aber ist ein nettes Andenken ans Mittelalter. Souvenir. Ach, was ist das für ein erbärmlicher Laden. Brauche ich nur mal daneben zu stellen. Er führt sein Volk aus in Freuden. Spüren Sie, was das anders ist? Und seine Auserwählten in Wonne. Anna, meine Freunde, gegenüber dieses knöchelchen Christentum, da lobe ich mir wenigstens die unter Ihnen, die begriffen haben, dass im Mittelpunkt des Evangeliums das Kreuz Jesu steht und dass da eine Erlösung ist. Tja, aber wollen wir mal jetzt, wenn wir schon so Bestandsaufnahme machen, mal fragen, wie steht's denn nun mit denen, die so ein bisschen Erkenntnis und ein bisschen Glauben haben? Wie steht's denn mit denen? Ich will das auch an einem Bild sagen. Es ist zwar riskant, so viele Bilder nacheinander zu bringen, aber es geht nicht anders. Sehen Sie, als ich noch ein zarter Knabe in Frankfurt am Main war, da geschah es manchmal, dass der Main zufuhr. In Frankfurt liegt Frankfurt wirklich am Main, nicht wie Essen an der Ruhr, Kilometer weit weg, nicht? Der Main fließt mitten durch. Und da geschah es, dass der Main im Winter zufuhr. Und das war dann ein erhabener Augenblick für uns Jungs, wenn wir aufs Eis des Flusses gingen. Es war immer Angst dabei, wissen Sie. Man ging nur so Schrittchen für Schrittchen, ob man nicht plötzlich durchbricht. Man riskiert es, aber man traute dem Braten nicht. Und daran muss ich oft denken, wenn ich, ihr lieben Mitchristen, unter uns, die den Anfang gemacht haben, in so einem Christenstand ansehe. Ja, wir glauben an Jesus. Ja, wir glauben an Jesus. Aber wir haben nicht das Vertrauen, dass die Sache im Alltag trägt. Nicht? Etwa im Geschäftsleben oder im Familienleben. Oder in der Ordnung meiner Verhältnisse zu anderen Menschen. Wir wagen so ein paar Schrittchen. Und nun hören Sie noch einmal. Und also führte er sein Volk aus in Freuden und seine Auserwählten in Wonne. Da ist ganz große Gewissheit. Da sind nicht Stückchen, da ist ein Ganzes. Da ist er nicht im Versuch, da sind feste Schritte. Feste Schritte.
Wir Gottes Auserwählte werden von ihm selber herausgeführt in Freiheit. Ah, wenn man so reden könnte. Lieben Freunde, wenn einer heute ein bisschen wagt, nur so zu piepsen, dann kommt ganz die ganze christliche kirchliche Feuerwehr an und sagt, aber das ist Hochmut, so zu reden. Das ist Pharisäismus. Da sage ich, das ist Hochmut. Zu diesem Psalmwort gehört noch ein anderes Psalmwort im Psalm 100. Ein ganz demütiges Wort. Das heißt so, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und jetzt will ich vielleicht doch das Wichtigste in der ganzen Predigt sagen. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk. Und wenn Sie jetzt mal dazu kommen wollen, einen richtigen Christenstand zu haben, dann schauen Sie auf Jesu Kreuz. Schauen Sie dem Mann von Golgatha in sein Angesicht. Und sagen Sie es sich vor, da hat er mich Sünder erkauft. Ja, mich Sünder. Da hat er mich Sünder erkauft zum Eigentum Gottes. Jetzt will ich es glauben und festhalten und fassen. Da hat er mich Sünder zum Eigentum Gottes erkauft. Und darum bin ich jetzt für Zeit und Ewigkeit und will es sein, auserwähltes Eigentum des lebendigen Gottes, weil Jesus mich erkauft hat. Und meine Freunde, ich wünsche Ihnen, sehen Sie, ich habe Sie lieb, weil Sie sich heute Morgen aller früh aufgemacht haben, mich anzuhören, nicht? Und da bin ich dankbar, weil ich wirklich eine Botschaft habe, die ich loswerden muss. Nein, da habe ich was ausgedacht, eine Botschaft. Hier. Und da wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Gott Ihnen diesen großartigen Glauben, diese Erfahrung der Gnade Gottes in Jesus schenke. So, und nun kommt das Zweite. Wir wollten einen großartigen Glauben ansehen, nicht? Weil wir so einen mickrigen haben. Ein großartiger Glaube wäre, sagte ich, dass man den Mut hat, im Blick auf Jesu Kreuz sich zu den Auserwählten Gottes zu rechnen. Zweitens, ein großartiger Glaube wäre, dass man den Mut hat, mit Freuden auszuziehen. Zweitens, dass man den Mut hat, mit Freuden auszuziehen. Also führt er sein Volk aus mit Freuden. Also bei einem großartigen Glauben kommen sie ohne Auszug und Aufbruch nicht aus. Sie können nicht in ihrem Leben sitzen bleiben, wo sie sitzen, und den großartigen Glauben dazunehmen. Wie eine kleine Weltanschauung. Ohne Auszug kommen sie nicht aus. Also zweitens, ein großartiger Glaube wäre, dass er mit Freuden auszieht. Das muss ich eben erst erklären. Sehen Sie, unser Text spricht von einer... unser Text spricht von einer Geschichte im Alten Testament. Da war das Volk Gottes Israel in eine schreckliche Lage gekommen. Sie waren Sklavenvolk gekommen. Sie waren Sklavenvolk geworden. Der König Pharao ließ sie als Sklaven seine Vorratshäuser bauen. Oh, diese Schinderei, die uns da geschildert wird. Diese klatschenden Peitschen der frohen Fürchte. Oh, diese schreckliche Erniedrigung als Sklaven. Und dann tat Gott etwas. Das müssen Sie mal selber im zweiten Buch Mose nachlesen. Dann tat Gott etwas. Er schlug die Ägypter nieder, gewaltig, und nun konnte Gottes Volk in die Freiheit ziehen. Er führte sein Volk aus mit Freuden und seine Auserwählten mit Wonne. Und nun sage ich, meine Freunde, das sollte Ihre und meine Geschichte sein. Das sollte die Geschichte eines jeden Christen im Jahr 1959 sein. Die große Tat hat Gott getan. Ich möchte nicht müde davon zu reden. Gott gab seinen eingeborenen Sohn an das Kreuz dass er starb für uns. Da hat Gott was getan, wissen Sie das? Sie können gar nicht hoch genug denken von dem Augenblick, der größte Augenblick der Weltgeschichte, wo dieser Mann am Kreuz rief, es ist vollbracht. Meine Freunde, war unsere abscheuliche, schmutzige Sünde weggetragen, dass wir neu anfangen können. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da war der schreckliche Zorn Gottes, der gerechte Zorn, der gegen uns geht, gestillt. Manche fühlen ja den Zorn Gottes, der macht sie ja unruhig. Sie wissen nicht, warum sie friedelos sind. Ich will sie Ihnen sagen, weil sie den Zorn Gottes, den gerechten Zorn Gottes im Herzen spüren. Sehen Sie auf Jesu Kreuz, da wird er gestillt. Ist alles gut gemacht. Er hat gebüßt für mich. Ja, das größte Geheimnis, als Jesus rief, es vollbracht, da waren die Mächte der Finsternis und an Fuß getreten. Das verstehe ich selber nicht. Aber ich glaube, dass am Kreuz hintergründige Kämpfe ausgefochten worden sind. Und da ist der Schlange der Kopf zertreten worden. Da ist die Mächte der Finsternis, der Dämon besiegt worden, der Teufel besiegt worden. Die Mächte, die uns binden. Freunde, nun können wir in ein neues Leben ziehen, weil Jesus gestorben ist und Gott was getan hat. Ich habe oft gebetet, Herr Jesus, nimm die und die Bindung von mir. Das ist ja dummes Zeug. Auf Jesu, an Jesu Kreuz ist das geschehen. Und ich darf ihm glauben, aus meinem alten Leben ausziehen. Ausziehen in ein Leben, in ein Land, wo Gottes Geist regiert. Mit Friede und Freude und Liebe und Keuschheit und Glauben. Also führte er sein Volk heraus in Freuden und seine Auserwählten mit Wonne. Ja, so sollte es sein, meine Freunde. Großartiger Glaube, wer es mit Freuden auszieht. Und jetzt wollen wir mal fragen, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wir müssen wieder eine Bestandsaufnahme machen. Um im Bilde mit Israel zu bleiben, wir glauben an Jesus und sein Kreuz, aber wir bleiben in Ägypten. Wir bleiben in Ägypten sitzen. Es gibt ein fürchterliches Wort im Propheten Jesaja, und das passt für viele von uns. So spricht doch Herr. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und bist erniedrigt bis zur Hölle. Und bist erniedrigt bis zur Hölle. Ein gesegneter Pfarrer las eines Tages dies Wort. Und da fiel es ihm wie Schuppen vor den Augen. Er sagte, mein ganzes Leben ist eine große, große Schande. Und nun zog er aus. War der gesegnete Pfarrer Modersohn, der in der Ewigkeit ist. Bist erniedrigt bis zur Hölle. Wie viele von den sogenannten gläubigen Christen sitzen hier und sitzen im Grund in Ägypten und es gab nie einen Auszug und sind heimlich erniedrigt bis zur Hölle. Ja, vielleicht entschließen wir uns dann, also es muss ja ausgezogen sein, es muss ja mal einen Aufbruch geben, nicht? Entschließen wir uns mal. Mit Freuden, mit Freuden. Neulich sagt mir ein junger Mann, Herr Pastor, ich will mich ja mal bekehren, ich will mal ernst machen, aber wenn ich älter bin, das ist ein Auszug mit Freuden. Es muss ja mal sein, aber ich wagere noch ein bisschen. Das ist ein mickriger Christenstand, nicht? Das ist ein ganz mickriger Christenstand. Oder wir ziehen aus wie Lots Weib. Kennen Sie von Lots Weib? Die ist in Sodom. Sodom geht unter in Gottes Gericht. Unter in Gottes Gericht. Da führt Gott durch zwei Engel die Frau gleichsam gewaltsam heraus. Aber sie kann sich nicht lösen. Sie zieht aus Sodom. Aber nicht mit Freuden. Ach, das war doch eigentlich ganz schön, ne? Und dann dreht sich rum und dann erstarrt sie und stirbt. Sie geht zugrunde. Herrlicher, großartiger Christenstand wäre, dass man nicht zurückschaut. Oh, die alten Gewohnheiten, nicht? Da sind sie im Jugendgottesdienst, da meinen sie, ja, das ist wahr, Pastor Busch hat recht, ich möchte auch selig werden, ich möchte Gottes sein, es muss jetzt mal ernst gemacht werden. Oh, die alten Gewohnheiten, oh, die alten Sünden. Oh, die alten Bekannten. Oh, da bleibt schließlich. Ja, vielleicht gibt's einen Auszug. Aber ein Seufzen. Kann ich aus Ägypten nicht eine Menge mitnehmen? Sehen Sie, wenn Sie mal eine christliche Fragestunde haben, da kommt dann immer so Fragen, kann ein Christ ins Kino gehen, kann ein Christ tanzen, kann ein Christ. Und das ist bloß der seufzende Auszug, kann ich nicht das alles mitnehmen? Und da kann ich nur sagen, ja, ich weiß nicht, was du mitnehmen kannst, aber wenn du schon so überlegen bist, dann ist es kein Auszug mit Freuden. Im Leben nicht. Wir nehmen allem viel zu viel Gepäck mit und werfen unterwegs Ballast ab. Nee, das ist eine alte Erfahrung. Aber ein großartiger Christenstand wäre das. Also führt er sein Volk heraus mit Freuden und seine Auserwählten mit Wonne. Mein Heiland hat mich erlöst, jetzt ziehe ich in neues Leben. Und zwar nicht seufzend, sondern mit Freuden. Terstegen wusste etwas von diesem großartigen Christenstand. Wissen wir, wer Terstegen ist? Dieser Liederdichter, der in Mülheim gewohnt hat, fahren Sie wieder nach Mülheim, sehen Sie sich Terstegenhaus an, bei der Petrikirche. Bandwirken, armer Bandwirker, aber ich möchte fast sagen, alles geistige Leben im Rheinland geht auf diesen Mann zurück. Der wusste was von dem großartigen Christenstand, der hat gesagt, drauf wollen wir's denn wagen, es ist wohl wagenswert. Und gründlich dem absagen, was auffällt und beschwert. Welt, du bist uns zu klein, wir gehen durch Jesu Leiden in die Ewigkeiten. Soll nur Jesus sein. Freunde, ich muss noch ganz kurz ein Drittes sagen. Großartiger Christenstand. Und nun kommt's eigentliche, oh Schreck. Wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, jetzt spreche ich ab und mache den dritten Teil nächsten Sonntag. Aber ich bin alt und mache ihn jetzt. Großartiger Christenstand, dass man Mut hätte, sich zu den Auserwählten Gottes zu rechnen. Dass man Mut hätte, mit Freuden auszuziehen. Dass man den Mut hätte, an Gottes Freude teilzunehmen. Dass man den Mut hätte, an Gottes Freude teilzunehmen. Ach, hoffentlich kann ich Ihnen das in 3 Minuten sagen. Sehen Sie, dieser Text ist deshalb so wunderlich, weil nicht ganz klar ist, wer hat denn eigentlich Freude und Wonne gehabt. Also führte er sein Volk aus mit Freuden. Wer hat sich da gefreut? Gott oder das Volk? Das ist nicht klar. Und meine Freunde, wenn ich die Geschichte im 2. Buch Mose lese, wird mir klar, Gott hat sich gefreut. Der lebendige Gott, dass sein Volk so eine herrliche Erlösung schaffen durfte. Und Israel? Sehen Sie, hier kam mein eigentlicher Schock. Als ich das Wort las, also führt er sein Volk aus mit Freuden, stelle ich mir die Geschichte vor vom Auszug Israels, wie sie im 2. Buch Mose steht. Und da habe ich gesagt, so war das ja gar nicht. Ich habe bei Israel keine Freude gesehen, außer einem Lied im Anfang. Die waren verzweifelt, wenn Not kam. Wir gehen kaputt. Die waren am Murren, wenn sie nicht genug Wasser hatten. Wir verdursten. Sie schimpften über die Ernährung. Waren nicht genug Kalorien angeblich drin. Sie haben sich eigentlich bloß einmal gefreut. Wissen Sie wann? Als sie von Gott abfielen und das goldene Kalb machten. Da waren sie froh. Sehen Sie, als ich die Geschichte Israel ansah, da sagte ich, das stimmt ja gar nicht. Also führte sein Volk aus mit Freuden und seine auserwählten Wonne. Die ganze Geschichte des Auszugs ist ja ein Seufzen, ein Jammerkram. Da war mein Schock. Eine Jammergeschichte war das. Gott hat sich gefreut und Israel macht eine Jammergeschichte. Gott freut sich sein Volk erlösen darauf und das Volk macht eine Jammergeschichte draus. So wie wir Christen eine Jammergeschichte daraus gemacht haben. Gott hat eine herrliche Erlösung am Kreuz geschaffen. Und was haben wir persönlich und in der Christenheit daraus gemacht? Eine Jammergeschichte. Man hat nicht den Mut, sich in Gottes Freude hineinzustellen. Bald hat man keinen Glauben und sagt, ja, ist doch gar keine richtige Erlösung da auf Golgatha. Das ist keine Kraft. Und bald ist man ungehorsam und sagt, ach, in Ägypten ist ja überhaupt viel schöner. Mensch, die können machen, was sie wollen. Und man findet Gottes Führung zu hart. Ein großartiger Christenstand wäre, sich hineinstellen in Gottes Freude an der Erlösung. Soll ich ein Beispiel sagen zum Schluss? Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der kommt nach Hause. Vater, ich habe gesündigt. Da freut sich der Vater. Da glaubt der Sohn, dass der Vater sich freut. Glaubt die Vergebung, glaubt die Liebe und freut sich mit und freut sich ein Leben lang, dass er geborgen ist jetzt im Vaterhaus und die ganze alte Vergangenheit weg ist. Das heißt teilhaben an der Freude Gottes. Ach, lieben Freunde, lassen Sie uns Schluss machen mit unserem mickrigen Christenstand. Was ist das für ein Christenstand, der hier geschildert wird? Dass man fast verzagen möchte. Und doch ist Jesus für uns gestorben und wir können es haben. Wir sollten nur Schluss machen mit diesen elenden Halbheiten. Und nun wollen wir beten. Und noch einmal bitten wir dich, Herr, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 189 den letzten Vers singen. Das ist der Vers des großartigen Christenstandes.
Wollen wir
Segen wollen wir noch so ein Vers vom großartigen Christenstand singen. Anhang 36, Vers 3. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.